Die Sache mit dem Begehren und mit der Lust ist überhaupt nicht einfach. Wie wird man eigentlich ein besserer Lover?
Will ich attraktiv gefunden werden? Will ich einen Orgasmus? Will ich dazugehören? Willkommen bei Sex in Berlin. Ich bin Nike, Kulturwissenschaftlerin, und ich erkunde für euch die sexpositive Welt. Spreche mit den Menschen, die diesen fantastischen Kosmos gestalten. Aber hey, heute ist Schluss mit Sex. Naja, vielleicht noch nicht ganz. Aber versuchen wir einmal, nur verspielt und erkunden zu sein. Ohne, dass A zu B führt oder Aubergine etwas mit Pfirsich tun muss. Ich nehme euch mit in eine warme Wohlfühlfolge, in der es darum gehen soll, ohne Druck sich begegnen zu können. Ziellos, liebevoll. Ich habe für euch Beate Absalon im Gespräch. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin von Not Giving a Fuck. Außerdem macht sie noch die besten Orgien-Workshops, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Es soll eben auch um Unlust gehen. Den Song, den ihr eben gehört habt, behandelt eben dieses Gefühl, keine Lust auf das Übliche oder dass Erwartungen erfüllt werden. November Rain. Und auch wenn ich ein Novemberkind bin, mich selten verregnet fühle, habe ich natürlich auch solche Stunden. Ich fühle es dann einfach nicht. Es war mal wieder kein Duschtag und ich wollte doch nur noch eins von diesen putzigen Eichhörnchen-Reels sehen. Aber mein Partner trägt seine sexy Socken und sieht mir tief in die Augen. Vielleicht Zeit zu erkunden, wie Slow Sex uns helfen kann, Intimität neu zu denken, während wir die hektische Welt und ihre Ablenkung hinter uns lassen. Das Buch, das ich dazu gerade lese, ist Come As You Are von Emily Nagoski. Von ihr habe ich vor allen Dingen gelernt, wie sehr der Kontext das Verlangen beeinflusst, oder wie sie schreibt, Sexualität ist ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Und natürlich sexy Socken, würde ich sagen. Aber dazu mehr im Folgenden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt mit Beate Absalon. Neben uns steht schon ihr Buch. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Und wir werden jetzt miteinander darüber sprechen, wie sie kulturwissenschaftlich arbeitet, wie sie als Autorin arbeitet und was sie für Workshops, Veranstaltungen und zum Beispiel auch Orgien anbietet. Beate, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in unserem Studio in Kreuzberg. Willkommen.
Dankeschön, voll schön hier zu sein.
Und ich habe dich das erste Mal kennengelernt bei einem Workshop und ich bin ein bisschen zu spät gekommen, kam rein, war ein bisschen verschwitzt, gerade mit dem Fahrrad hingekommen und dann hast du alle begrüßt und hast gesagt, schön, dass ihr hier seid. Und jetzt bitte tauscht die Kleidung, die ihr gerade tragt, mit der Person rechts von euch. Und es war für mich, ich war natürlich vorbereitet, dass es jetzt kein Workshop wird, wo ich quatschend auf dem Boden sitze oder ein Yoga-Workshop, sondern mir war schon klar, dass es wahrscheinlich auch irgendwas Besonderes und Interessantes geben wird. Aber ich war nicht an dem Tag vorbereitet, meinen Schlüppi mit dem netten, großen, sehr behaarten Mann neben mir auszutauschen. So. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, vor allen Dingen auch so von dem Effekt, wenn man in einem großen Kreis steht, in einem großen, hellen Raum, man steht in einem Kreis, wendet sich einer Person neben sich zu und tauscht mit der spontan seine Kleidung und die hat dann plötzlich, gerade auch so größenmäßig, dann meinen Top an oder meine Socken. Socken war das Einzige, was so halbwegs ging. Und es hat zu so einem total aufbrechenden Gefühl geführt und auch nochmal zu diesem, was eigentlich Kleidung ausmacht letztlich, also wie viel wir auch aussagen über Kleidung. Du hast zum Beispiel jetzt ganz besondere Schuhe.
Ja.
Also wirklich. Also man sagt ja über Kleidung schon auch was aus, auch wenn man es jetzt nicht zu bewusst manchmal macht. Aber letztlich trägt man ja schon auch noch mal eine zweite Haut mit sich herum. Ich habe sie also getauscht. Der große Bärtige neben mir trug meinen Schlüppi. Mir war es echt ein bisschen unangenehm. Aber ich fand es gleichzeitig gar nicht schlimm und bin der Person total nahe gekommen und fand es auch richtig schön und fand es auch so verrückt, mal so die Haut des anderen überzustreifen. Erklär doch mal einmal Menschen, die noch nicht bei einem Workshop bei dir waren, mit welchem Ansatz du da so rangehst.
Schön. Ja, das war ein Workshop während eines Festivals und war ein Experiment. Das Thema des ganzen Festivals war Rehearsals, um etwas einzuproben und einzuüben. Daran erinnere ich mich. Ich bin tatsächlich noch mal überlegen, der Workshop hatte einen Titel, also es war so ein so ganz intensives Wochenende. Aber ich erinnere mich, ich habe einen Text gelesen, der hieß Females von Andrea Longchu, die selber von ihrer Transition erzählt und über das Frausein so nachgedacht hat. Und es gibt so ein Zitat in diesem Buch, das heißt irgendwie, everybody is female and everyone hates it. Und da muss man erstmal drüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich? Und irgendwie ist das so provokativ.
Ich verstehe es sofort. Also bei mir resoniert sofort und ich denke so, oh, ich glaube da dran, so schrecklich es ist.
Ja, ja, ja. Und also da steckt ganz viel drin. Und mit diesem Text, wo es so darum ging, es geht so, man will begehrt werden, man will, dass einem gesagt wird, was man machen soll. Kurz gesagt, das ist, glaube ich, so ganz typisch für meine und unsere Workshops, weil ich ja in wie so einem Kollektiv arbeite, ist
Lumen Dark, ihr seid vor allen Dingen in Zürich, aber macht es eben auch, ich habe jetzt gesehen, wo war das in Westdeutschland, noch in Hessen habt ihr jetzt auch was. Ihr habt natürlich in Berlin Workshops und Veranstaltungen, aber überall. In Spanien, das sieht auch ganz toll aus mit lauter so lustigen Nackten, die wie so Ziegen auf so einem Baum sitzen.
Ja, das ist ein schönes Foto geworden. Genau, also Lumen Dark bespielt unterschiedliche Orte mit meinem Kollegen Matthias Stark. Er sitzt in Zürich, ich sitze in Berlin. Genau, sind das vor allem so zwei Bases, in denen wir sind. Das besagte Festival war auch in Berlin eher und er ist dann rübergekommen. Also ich bin selber Kulturwissenschaftlerin, wie du schon gesagt hast, und lese ganz viele von diesen Theorietexten, psychoanalytische Texte, die ich total inspirierend finde, weil die ernst nehmen, die Sache mit dem Begehren und mit der Lust ist überhaupt nicht einfach, es ist voll komplex. Und ich habe so ein großes Begehren danach, diese anspruchsvollen Texte in eine Form zu übersetzen, die dann wirklich leiblich erfahrbar wird. Also in dieser Übung mit dem Kleidungstausch war es so ein, sich in die Haut des anderen zu versetzen. Und die Kleidung speichert ja auch Wärme, die speichert Gerüche. Also da steckte ganz viel drin, diese eigentlich, was bedeutet es, in einen anderen Körper hinein, dadurch zu können, in die Haut des anderen zu schlüpfen, soweit es irgendwie geht. Was ich auch dachte, ach, das ist eine so intime Erfahrung. An einem Festival wird gevögelt und gepeitscht und was weiß ich. Und man könnte meinen, das mit dem Kleidungstausch ist so unschuldig oder langweilig. Und dann war es für viele aber so ein, wow, das habe ich noch nie gemacht. Und gerade dann, wenn es an die Schlüppis geht, dann steckt da ganz viel drin. Genau, also ich bin immer so auf der Suche nach, ja, wo haben wir ein Ereignis, eine Erfahrung, die uns zum Nachdenken anregt? Was heißt das? Etwas nachher an mir zu haben, etwas, was mich ausmacht, dann merke ich die Kleidung, mit der ich mich so überidentifiziere, weil sie meine Identität auch so ein bisschen widerspiegeln soll, trägt jetzt mein Gegenüber, ist der jetzt ich? Also ein bisschen in solche philosophischen Schleudertraumata so ein bisschen zu gelangen, finde ich irgendwie interessant, ja.
Hast du noch ein Beispiel für einen Workshop, dass man sich das nochmal vorstellen kann, so welche besondere Art, was ihr anbietet?
Ja, sehr gerne. Da fällt mir gleich einer ein, auch auf dem Festival, das war auf der Explore in Berlin, wer sich dafür interessiert, vor 2-3 Jahren. Das war ein Workshop zu der Frage, wie wird man eigentlich ein besserer Lover? Und dass wir uns überlegt haben, wenn man auf der Suche nach Antworten ist, dann liest man eher viele Tipps und Tricks und Techniken.
Ja, so eine Banane, wie kann man gut blasen, wenn man das kann, then that's it.
Ja, genau, wie kann man seinen Würgereiz abtrainieren und so. Klar, kann man irgendwie machen, so gleich an den Mechanics von Sex dran zu sein und an denen zu schrauben. Und wir haben uns zwei sexualtherapeutische Theorien rausgesucht, die ich vor allem bei Emily Nagoski gefunden habe, die auch so sexualwissenschaftlich arbeitet. Und die meinte, Arousal, Erregung und Lust entsteht zum einen je nach Kontext. Das ist so eine einfache, aber für mich ganz revolutionäre Einsicht. Es liegt nicht nur daran, was ist in mir und wie fühle ich mich und wie hot ist der andere, die andere, sondern auch so, bin ich in einem Umfeld, das mich gerade anregt, vom Licht her, von der Wärme her, von der Ästhetik her. Da habe ich mich total abgeholt gefühlt, weil ich oft denke, was ist eigentlich meine Sexualität? Und ich glaube, die ist so kontextsexuell.
Also jetzt nicht, Beate, oder was? Hier in diesem schönen Büroraum mit dem Zoom des Servers daneben.
Ja, also hier steckt wahrscheinlich Potenzial drin. Wer weiß, kann man bespielen. Und dann haben wir Teilnehmer gebeten, zu zweit oder zu dritt zusammenzukommen und sich so, ja, wirklich eine anregende Bubble zu schaffen in der Zeit des Workshops. Also 1,5 Stunden, 2 Stunden, ist nicht viel Zeit. Die Person, die eingeladen wurde in die Bubble, sollte 5 Stichworte geben, was ihr wichtig wäre für das Umfeld. Es können abstrakte Stichworte sein wie blau, Kapitalismus, kuschelig, Glitzer, Sonnenstrahlen, so werden zum Beispiel 5 Wörter. Das hat der anderen Person Anhaltspunkte gegeben, um diese Höhle oder was auch immer zu bauen. Und dann fingen alle TeilnehmerInnen wirklich an, wie aus Decken oder Sitzkissen, erstmal wirklich so einen Raum abzustecken. Dann haben sie sich überlegt, sehr genau, wie will ich die Person abholen, wie will ich sie begrüßen, welche Worte will ich wählen, trage ich sie über die Schwelle, gebe ich einen Handschlag, mache ich ihr gleich ein Kompliment. Also es wurde alles wirklich sehr genau raffiniert ausgedacht. Und dann haben sie sich kleine Möglichkeiten ausgedacht, wie können sie im Gegenüber sagen, ich habe sehr gastfreundlich dir einen Raum geschaffen, damit du dich hier entfalten kannst, damit hier deine Bühne ist, auf der du strahlen kannst. Und das war erstaunlich, was es bei Teilnehmenden gemacht hat und wie es auch diese, zum einen, ja, bei uns geht es auch sehr viel um Verspieltheit, nicht darum, wirklich gut zu sein im Sex, sondern wirklich zu genießen, dass es ein Spiel ist, dass man rumexperimentieren kann, ausprobieren kann, lachen darf, scheitern darf. Daran orientieren wir uns so viel.
Gibt es noch einen Text, der dich beeinflusst hat, der dich überhaupt erst auf den Weg gebracht hat? Du hättest als Kulturwissenschaftlerin ja auch über antike Vasen forschen können oder über Gemälde im 20. Jahrhundert. Warum dann sexuelle Themen?
Ja, ich glaube, das war, weil im Studium der Kulturwissenschaft wir auch viel so psychoanalytische Theorie gelesen haben. Und das fand ich am überzeugendsten. Ich war mit Anfang 20 auch so genervt, natürlich selber auf meiner sexuellen Suche, was auch immer das bedeutet. Und immer wenn ich was im Internet recherchiert habe, dann wurden mir immer schon so fertige Antworten geliefert. So, ich muss jetzt herausfinden, wo ist die Gehfläche, ich muss irgendwie an meinen Orgasmen arbeiten, ich muss herausfinden, wie die Anatomie der Klitoris ist. Und irgendwie, ja, alles interessant, aber es hat nicht mich da abgeholt, wo ich wirklich dachte, die Sache mit dem Sex, die reizt mich so, weil darin ja so ein Rätsel für mich drin bleibt und irgendwas Enigmatisches, irgendwas auch, was mich so aufwühlt und aufreibt und für Irritation sorgt. Und wo wird das mal ernst genommen? Und in psychoanalytischer Theorie hatte ich den Eindruck, ah, da steckt ganz viel drin. Und das waren so Texte von Laplanche, vor allem in denen es um die kindliche Sexualität und Erwachsenensexualität eigentlich miteinander verflochten sind. Und das hat für mich total viel Sinn ergeben, dass kindliche Sexualität nichts mit Erwachsenensexualität zu tun hat und eher so, ne, die ganze Haut, der ganze Körper ist so eine erogene Fläche. Es wird vom Polymorph-Perversen auch gesprochen beim Freud. Und es wird Lust erzeugt. Das ist ein lusterzeugender Körper, aber das kann auch am Zeh-Lutschen irgendwie sein. Muss noch gar nicht mit Geschlechtsorganen was zu tun haben. Und dann trifft diese kindliche Sexualität so ganz unbewusst, aber auf die unbewusste Erwachsenensexualität, die plötzlich anfängt, irgendwo rot anzulaufen, verschämt zu kichern, über etwas zu flüstern, zu sagen, nein, nein, da darfst du dich aber nicht in der Öffentlichkeit berühren. Und diese Botschaften kriegt das Kind so mit. Und dadurch entsteht so ein Wissen um, ah, das hat irgendwas mit Sex zu tun. Aber worum wir uns da eigentlich kreisen, warum wir jetzt mit Scham reagieren, mit Erregung reagieren, bei bestimmten Handlungen, bei anderen nicht, das ist noch gar nicht so klar. Also es ist eigentlich so dieser Raum von hingezogen sein, es nicht ganz verstehen, immer wieder auch verstehen wollen, immer wieder in dieser Spannung sein von, was ist eigentlich gesellschaftlich akzeptiert und was nicht, was ist privat, was ist öffentlich. An diesen Punkten zu bleiben, das fand ich interessant und nicht gleich irgendwie, was ist Squirting und was ist, ja, also als so eine ganz existenzielle Erfahrung, das Sexuelle.
Da geht es natürlich nicht um Sexualität mit Kindern, sondern Nein. eher um dieses, das Element von einem verspielten, natürlich angelegten, noch nicht bewerteten. Verstehe ich das richtig,
Beate? Genau, eigentlich wie so Arten von, was noch nicht mit so einem Diskurs, könnte man sagen, also mit der
Geschlechterrollen,
genau.
Herkunft, Verhaltensweisen.
Mhm, genau, die natürlich unterschwellig immer schon, eigentlich schon seit, wenn man schon im Mutterbauch ist, weil die Eltern sagen, oh, es wird eine Tochter, toll, und alle Fantasien da drauflegen. Also das fängt ja schon früh an, aber trotzdem so ein, ja, dieser Raum des noch nicht Besetzten, so eine anarchische Lust vielleicht.
So was Ausprobierendes noch. Und eben sehr spielerisch wahrscheinlich, ne? Ihr macht auch einen Workshop, bei dem ich noch nicht war. Beate, ich muss kommen, ich habe total Lust. Aber ich habe mich irgendwie, weil es so 3 Tage geht, ist mir zu aufregend. Just Another Orgy heißt es. Und Orgy ist natürlich schon auch was sich viele wünschen, was allein, weil es eine große Gruppe ist, einen anspricht. Aber ich habe jetzt schon auch das Gefühl, dass es jetzt nicht nur, dass es nicht wie im Kit-Kat-Käfig ist, wo ihr Leute reinschmeißt. Vielleicht magst du mir ein paar Besonderheiten von eurer Art der Orgiengestaltung sagen.
Mhm.
Oder auch Tipps für den Heimgebrauch.
Ja, Heimgebrauch, also da muss man schon, also wenn man genug Leute hat, damit
fängt schon
an.
Mal eine Basis, okay.
Das Sorge irgendwie, ab wann geht's eigentlich los? Mindestens 5 Leute und Trauben wären vielleicht so wichtig. Aber genau, der Orgien-Workshop ist auch einer meiner Lieblingsworkshops, weil die Orgie so eine klassische Fantasie ist, irgendwie in ganz vielen, auch so zur Kulturgeschichte der Menschheit gehört es so dazu. Zu allen Zeiten gab es so Fantasien der Orgie. Es gibt so die Antike.
Die Römer immer so liegen überall.
Genau, die Weingötter, Bacchus, zu deren Ehren man diese Feste feiert und immer Rausch irgendwie übereinander herfällt und so. Bis zu sexpositiven Räumen, die sich mit Tempeln und Orgien irgendwie das so bezeichnen. Und für mich ist das Besondere, wie können wir einen Raum gestalten, wo wir zusammen interagieren, was anders ist als eine Playparty. Weil bei einer Playparty kann es so kleine Minigruppen geben. Wir sind zwar alle im gleichen Raum, aber da hinten wird gefesselt, da vorne gepeitscht, hier vorne gefistet, was weiß ich. Und alle sind so ein bisschen für sich. Und bei der Orgie hat mich interessiert, wie können auch diese Bilder wie so Pilzgeflechte, alle sind miteinander irgendwie verwoben, unterschwellig auch, alle interagieren miteinander. Wie lässt sich so eine Form von Intimität leben mit vielen, mit allen Herausforderungen? Also ich glaube, viele wünschen sich Orgien, aber so selten passieren sie, weil, also erstmal wirklich auch physikalisch, wie soll man mit den ganzen Körpern umgehen? Man denkt, das wäre irgendwie toll, ich verliere mich in der Masse an Fleisch und an Wärme und an Blicken und was weiß ich. Und dann habe ich aber einen Fuß im Gesicht und mein Arm ist am Einschlafen, also es kann auch irgendwie unangenehm werden. Das heißt, wir arbeiten viel auch an solchen Fragen von, wie kann ich Körper bewegen, wie kann ich mich selber bewegen und im Flow bleiben. Da benutzen wir viele Techniken aus Contact Improvisation, also wo man in Berührung ist und eigentlich mit Schwerkraft arbeitet, mit seiner Kraft, mit Rotation und mit so einem Flüssigbleiben im Körper. Weil wir auch den Eindruck hatten, viele konzentrieren sich dann viel auf ihre Hände einfach nur und versuchen mit ihren Händen links und rechts und vorne und hinten mit möglichst vielen in Kontakt zu sein und der Rest des Körpers bleibt so steif. Was auch Sinn macht, weil wir unsere Körper ja gar nicht so viel bewegen. Gerade in urbanen Räumen sitzen wir irgendwie am Laptop und Intimität wird auch viel über Hände eher gedacht. Und dann haben wir auch so eigentlich lustige Übungen wie, dass wir die Hände wirklich wegbinden, und die, genau, wegfesseln eigentlich richtig, um dazu anzuregen, mit dem ganzen Körper, der ganzen Körperfläche in Kontakt zu sein und das zu ermöglichen. Wie kann ich mit meinen Schulterblättern berühren? Auch darin steckt so ganz viel Intimität eigentlich. Genau, und dann interessiert mich an der Orgie und wir versuchen zu vermitteln, wie kann ich meine Scheuklappen auch ein bisschen ablegen? Also, dass ich den Eindruck habe, Sexualität hat oft sowas, ich habe Sex, das heißt, ich horte den irgendwie, ich will den für mich haben, es ist meins, das kann so ein bisschen egoistisch sein. Welche Skills habe ich? Habe ich die tollste Person irgendwie abgeschleppt? Es kann oft solchen Logiken folgen. Und ich wollte bei der Orgie auch wieder so einen Raum der Großzügigkeit anderen so gönne könne. Ich habe dir vorhin erzählt, ich komme vom Niederrhein, da wird das irgendwie so schön beschrieben, wie kann ich anderen was gönnen und wo wird die Orgie wie so eine große Symphonie eher. Und ich gucke nicht irgendwie, wo spiele ich mein kleines Lied, sondern wo kann ich meine Töne, mein Instrument, was ich selber bin, so einfügen, dass es so eine Gesamtkomposition wird. Das heißt, ich kann irgendwo schauen, da vorne, weiß ich nicht, wird jemand geleckt und ich sehe, deren Kopf liegt aber nicht so bequem. Ich muss vielleicht nicht immer im Zentrum stehen, sondern ich gehe dorthin und frage, hey, willst du meinen Oberschenkel als dein Kopfkissen benutzen? Und schon bin ich irgendwie Teil der Szene, aber eher als so ein großes Puzzle, in dem ich gucke, was macht gerade im Gesamtkontext Sinn und nicht nur, was will ich jetzt für mich erleben? Und diese Balance zwischen, wo achte ich auf mich selber, wo achte ich auf die anderen und wie entsteht auch so ästhetisch eine Gesamtkomposition, ach, das liebe ich total an der Orgie. Mhm.
Jetzt könnte man ja das Gefühl haben, du machst sehr besondere Workshops, du bewegst dich in sexpositiven Räumen, du liest dazu, du forschst dazu, du inszenierst eine Orgie, dass Sex bei dir oder Sexualität einen sehr hohen Stellenwert hat, was wahrscheinlich auch so ist. Und jetzt steht neben uns ein Buch und darin geht es um Unlust. Und ich habe es mit viel Lust gelesen, dein schönes Buch. Und da ist zum Beispiel eine Liste drin. Ich weiß nicht, sind es 100 Gründe, warum, was eigentlich Gründe sind, warum man Sex hat? Und sie hat mich total mitgenommen, die Liste, weil ich dachte so, wie verrückt. Ich hatte mir so selten Gedanken gemacht, warum genau will ich das jetzt? Will ich jetzt Nähe? Will ich Verbindung? Will ich attraktiv gefunden werden? Will ich einen Orgasmus? Will ich dazugehören? Ist mir langweilig? Kann ich nicht Nein sagen? Es gibt so viele Gründe, warum man mit jemandem im Bett landet, dass ich nach der Liste wirklich dachte so, ey, was ist mir eigentlich schon ein Stück weit auch was entgangen? Und eben auch dieses, dass Sexualität ja nicht nur ist, A wird in B gesteckt, sondern dass du ja eigentlich einen ganz anderen Kosmos aufmachst, der mit vielen Dingen zu tun hat, aber eben nicht nur mit, wo ist denn jetzt dieser G-Punkt? Let's search for it. So. Beschreib mir mal die Intention hinter dem Buch. Also, was könnte im besten Fall eine Leserin da rausnehmen?
Die Intention des Buchs ist eigentlich auch wieder auf Sex so ganzheitlich zu schauen. Also ich dachte, wir begehren die Lust, wenn es irgendwie flutscht und toll ist und, weiß ich nicht, man squirten kann, man ganz viele Orgasmen hat und ein freizügiges Leben. Und das ist ja auch toll. Aber was dabei so stiefmütterlich behandelt wird, sind auch Phänomene wie eben die Unlust, vielleicht auch das Genervtsein von Sex, dass man irgendwann dem so überdrüssig wird oder denkt, irgendwie, na, Sex ist eben nicht nur toll. Und ich bin in dieser Szene so lange unterwegs und da hatte ich den Eindruck, wenn es auch um politische Arbeit geht, um Aktivismus, dann
Pleasure-Aktivist gibt es ja immer, wo es ja immer darum geht eigentlich, so was ja auch gerade, was so weibliche Sexualität auch einen guten Grund hat, warum so viele sagen, hey, das ist alles auch nicht neu und so viel verboten überall und falsch kommuniziert, dass so Pleasure-Aktivismus was Sinnvolles ist.
Ja.
Aber es gibt eben auch eine andere Seite noch.
Genau. Also ich glaube, mit Pleasure-Aktivism müsste immer auch gleichzeitig wie so ein Non-Pleasure-Aktivism einhergehen. Manchmal dachte ich, das mache ich, glaube ich, so ein bisschen. Auch zu sagen, lasst uns, weil sonst passiert es schnell, dass wir anfangen, diese vermeintlichen negativen Seiten des Sex, wenn man keinen Bock hat, wenn man keinen hochkriegt, wenn man mit Pathologien oder sogenannten Dysfunktionen irgendwie zu tun hat, eben, dann wird das gleich pathologisiert, es wird gleich zu einem Problem, man fühlt sich vielleicht irgendwie kaputt, man hat Angst, was zu verpassen, man muss es gleich loswerden und irgendwie reparieren. Aber damit haben wir schon vorentschieden, was richtig ist und was falsch ist. Und zum einen erzeugt es einfach extrem viel Druck. Und was ich jetzt nicht besonders lustvoll und genussvoll finde, wenn man sich immer so selbst beobachten muss, ob man immer noch richtigen und den besten und was weiß ich Sex hat. Sondern zu sagen, eigentlich lässt sich Lust und Unlust ja auch gar nicht so leicht trennen. Das ist ja, die beiden stehen ja in so einer ganz produktiven Spannung zueinander. Oft erlebe ich etwas Lustvolles gerade, weil ich vorher keine Lust auf etwas habe. Und wenn ich wieder sehr viel Lust erlebe, kann mich das wieder so ein bisschen abstumpfen und dann komme ich wieder in die Unlust rein. Also nicht zu vergessen, das ist so ein Möbiusband eigentlich. Es gehört zusammen und ja, viel Stimulation kann einen wieder auch eher erschöpfen. Und vielleicht war das so ein bisschen mein Gefühl, dass ich eine Lanze brechen wollte für Impotenz, okay, das war jetzt der Karlauer, für so etwas wie Zustände der Impotenz, des Nichtkönnens, der Unverfügbarkeit und so weiter und so fort, die wieder ganz neue Räume ermöglichen. Um bei dem Stichwort zu bleiben, ich habe dann mit Menschen gesprochen, die in Partnerschaften waren, jetzt Heteropartnerschaften vor allem, in denen Sex vor allem definiert wurde als Penetration, das ist dann der richtige Sex, das ist ja auch so ein Mythos. Ja, und wie geht man damit um, wenn dann sogenannte Erektionsstörungen im Spiel sind? Und ich fand es ganz erfrischend, wenn Menschen dann berichtet haben, ehrlich gesagt, das war das Beste, was uns passieren konnte. Und wenn wir nicht zum Viagra gegriffen haben, als Lösung um den Schema F richtigen Sex zu haben, sondern endlich haben wir uns darauf eingelassen, dass wir ganz lange Baderituale hatten oder ja uns anders Pleasure gegeben haben. Also da fing plötzlich so ein luxuriöses, über die richtige Form hinaus schwappendes sexuelles Interesse an. Und dafür wollte ich auch einen Raum schaffen in meinem Text. So, welche Lüste haben wir noch, wenn wir Sex von seinem besonderen Thron, immer muss es irgendwie der besondere Sex sein, ja, den zur Seite stellen und die Bühne anderen Gelüsten frei machen. Und da habe ich auch ganz viel von asexuellen Personen gelernt und dachte auch, da herrscht ein Füllhorn an Erotiken. Die wollte ich auch alle beschreiben, dass es mitnichten irgendwie was nur fehlt oder ein Mangel da ist. Ja, und ich glaube, das ist auf eine Weise auch sexpositiv, all diese vermeintlichen Unzulänglichkeiten auch mitzubedenken und dass die auch extrem spannende Zustände sind.
Ja, und es ist auch unleugbar, dass es eine Verbindung zwischen Kapitalismus und Sexualität, also auch Verfügbarkeit von Körpern, Wertigkeit von Körpern. Ich habe gerade gestern den schrecklichen Film The Substance gesehen, den mein Kollege mir empfohlen hat, ohne mir zu sagen, wie schrecklich er ist. Und da geht es eben so um Körperoptimierung und alles, was natürlich ganz eng damit zu tun hat, welchen Wert man hat, wie man aussieht, was man sich dafür an Operationen oder was auch immer leisten kann. Und dieser ganze Wahnsinn, der dann auch wieder mit einer sexuellen Verfügbarkeit oder von einem Mann, welche Frau, weil es so ganz seltsame, tief verwurzelte Strömungen in der Gesellschaft ja auch gibt. Und wenn man da aussteigt, das ist ja auch quasi auch aus dem System ja eine sinnvolle Sache vielleicht. Und auch nochmal zu der Liste zurück, dass so Sachen wie, ich möchte Nähe, ich möchte mich begehrt fühlen, ich möchte mich nicht langweilen, also Gründe, die zu Sex führen können, dass man die auch anders vielleicht erfüllen kann, alleine oder mit jemand anders, dass das schon einem einfach nochmal eine Varianz mehr gibt und eben nicht nur Viagra oder Dildo dann die Lösung ist so ungefähr, sondern eben vielleicht nochmal so auch in Gefühl reinzuspüren und es auch zuzulassen und auch mal was auszuhalten, was jetzt im Ersten vielleicht nicht nur spektakulär sexy ist, sondern wo vielleicht ein anderes Bedürfnis auch nochmal dahinter liegt.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du das beschreibst, erinnert mich auch das nochmal daran, dass es zwar ein sexkritisches Buch ist, aber nicht, weil ich den Sex, was auch immer das sein will, dem kritisch gegenüber bin. Es gibt so einen Satz, wo ich sage, der tut mir auch leid, weil ich finde, der muss auch für so viel herhalten. Und das spiegelt sich eben in den Gründen. Und da war so auch so ein Wunsch, Sex zu beschützen, der nicht eher auch noch dafür sorgen muss, dass wir uns männlich genug fühlen, weiblich genug fühlen, queer genug fühlen, denken, wir sind lebenswert genug oder eben nicht, reif genug oder eben nicht. Also so ein bisschen, muss der dafür herhalten oder können wir nicht dem eine Pause gönnen und stattdessen uns viel stimmiger einander begegnen, wenn wir merken, worum geht's jetzt gerade? Ah, ich will eigentlich mit dir schlafen, aber eigentlich will ich vor allem von dir eben anerkannt werden. Und vielleicht funktioniert das auch eher, wenn wir uns hier mal streiten zum Beispiel. So eine gute Streitkultur könnte auch das ersetzen oder eben auch freundlich sich unterhalten. Manchmal ist auch kuscheln oder vielleicht auch gemeinsam einen Tanzkurs besuchen oder gemeinsam weinen. Keine Ahnung, es kann so viel noch miteinander angestellt werden, als in die Kiste zu steigen. Ja.
Da hast du außerhalb der Kiste noch schöne oder auch auf dem Weg dahin noch einen schönen Tipp. Was kann man lesen neben deinem tollen Buch? Womit könnte man sich dieses Jahr so beschäftigen? Gibt es irgendwie eine neue Erkenntnis, die du unseren Hörern teilen willst? Ich finde, man lernt ja jeden Tag was dazu. Gibt es irgendwas, was du gerade gelernt hast?
Spannend. Also, weil es gerade bei mir so aktuell ist, ich beschäftige mich nochmal mehr mit so politischem Zölibat, so einer Geschichte, feministischen Geschichte, in denen man freiwillig auf Abstinenz setzt. Das ist ja gerade mit so 4B-Bewegungen aus Südkorea, dass ich merke, gerade mit der Wahl von Donald Trump haben dann auch immer mehr junge US-AmerikanerInnen gesagt, wir treten in den Sexstreik auf eine Weise. Und ich dachte, ah, das hat so eine lange Geschichte, es ist ganz spannend.
Aus der Antike noch, ne?
Stimmt. Also
es ist tatsächlich, dass man sagt, die Männer sollen aufhören mit dem Krieg und deshalb verweigern die Frauen den Sex.
Mhm. Genau, also irgendwie dachte ich, wenn es sowas, wir sind eigentlich gerade um unsere Umstände und die haben sowas, ja, Gruseliges, das an unsere Rechte der Selbstbestimmung und Reproduktion geht, fand ich die Beschäftigung eigentlich nochmal mit dieser Geschichte des Sexstreiks und dass es auch tatsächlich teilweise wirklich funktioniert hat in vielen Bewegungen und dass es verschiedene Formen davon gab, dass gerade auch in der Bewegung rund um Black Power, People of Color, die auf das Zölibatäre gesetzt haben, um sich auch mehr miteinander zu verbinden. Also dass auch weiße Feministinnen eher versucht haben, sich von Männern zu entfernen. Aber da fand ich es super spannend, dass unter schwarzen Feministinnen es den Wunsch gab, näher mit ihren Brothers and Sisters quasi zu sein, um gemeinsam in einer nicht romantischen, nicht so dramatischen, nicht mit Eifersucht durchtränkten sexuellen Verbindung, sondern als Brothers and Sisters Seite an Seite ein System zu bekämpfen, ein unterdrückerisches System, über so ein, lass uns mal Sex aus dem Zentrum herausrücken, um unser Zentrum, unseren Lebensinhalt mit anderem zu füllen, fand ich total inspirierend. Und gerade ja, für mein Umfeld, in dem Sex eigentlich auch als aktivistische, als rebellische, als subversive Kraft gilt, zu sagen, muss es aber nicht unbedingt sein. Auch etwas anderes kann genauso rebellisch sein wie der dezidierte Nicht-Sex. Ja, also wer sich damit beschäftigen mag, kann ich sehr empfehlen. Da steckt viel Überraschendes drin. Zölibat hat nicht nur was mit konservativen, rechten Bewegungen zu tun, womit man es ja auch in Zusammenhang bringen kann, wie Incels oder so. Ja, das finde ich eine lohnenswerte Recherche.
Gibt es sowas wie die Power of Sex?
The Power of Sex?
Ja, also gibt es was, was dem dann doch innewohnt, was eine Sprengkraft und eine Anziehung?
Ja, mhm. Also das hält mich auch beschäftigt, dass ich dachte, bei mir geht es so viel um Sex von seinem Treppchen, Nummer eins, das Tollste überhaupt, so ein bisschen wegzubekommen und trotzdem zu sagen, ich erlebe schon, dass Sex nicht einfach, weil ich würde nie sagen, also ich stehe für eine Sexneutralität ein, weil das würde Sex seine Power auf jeden Fall wegnehmen. Ich glaube, das Besondere, the power of sex ist, dass es unser wohl organisiertes Leben und unser Selbstverständnis als souveräne, ausgeglichene Subjekte echt schön durcheinander wirbelt und desorganisiert und wir uns im Sex auch verlieren können oder Dinge machen, die uns überraschen, aber die wie so, also das Begehren, Desire hat, glaube ich, auch die Kraft. Wir wollen vielleicht die eine Sache und merken, fuck, ich fühle mich aber zu was ganz anderem hingezogen. Vielleicht auch zu Dingen, die gar nicht zu meinem Selbstverständnis passen. Also es hat auch sowas, manchmal auch sowas Zwingendes. Ich finde auch interessant, wie Trauma und Begehren auch zusammenhängt. Dann kriegt es aber auch was Tragisches teilweise, dass wir uns in Situationen begeben, die uns nicht gut tun zum Beispiel. Aber da auch ernst zu nehmen, warum eigentlich?
Zum Beispiel beim BDSM oder Shibari, also ja auch oft an der Grenze von Trauma-Release und traumatischen Neuerfahrungen manchmal.
Kann das zum Beispiel sein, total. Also da ist noch gar nicht entschieden, ist BDSM jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, diese Fragen nach, ist es gut oder schlecht, sind eher so voll ermüdend. Aber offen zu bleiben für, warum machen wir das hier eigentlich, was sagt es über mich aus, was ermöglicht mir beispielsweise das BDSM oder was ermöglicht mir auch, was in mir will eigentlich immer mit in einer toxischen Beziehung quasi landen. Also wir wissen es oft besser und fühlen uns trotzdem in Wallung gebracht von Typen oder Frauen oder Menschen, die uns eher miserabel hinterlassen und da echt wohlwollend mit sich sein und überlegen, was sind das genau für Dynamiken in mir? Ist, glaube ich, sehr wichtig, ja. Aber da bräuchten wir, glaube ich, viel mehr Zeit, um da reinzugehen. Also damit wäre ein Fass aufgemacht. Aber ja, also kurz gefasst, zusammengefasst, the power of sex als wirklich eine freche Kraft. Eine freche Kraft, die keinen Fick gibt auf deine Selbstbilder, auf wie du dein Leben geordnet hast und das seinen eigenen Logiken folgt und ich finde, das ist was Schönes, dass Sex für Chaos sorgen kann, weil wir sind oft eher kontrollierte Menschen. Ja.
Not giving a fuck. Ein wunderschönes Buch, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir sehr fürs Kommen.
Danke dir.
Vielen Dank. Ich muss den Orgien-Workshop unbedingt nochmal machen.
Bitte, es wäre großartig, dich dabei zu haben.
Ich wäre ein bisschen aufgeregt,
na klar,
ob ich so lange durchhalte, aber klingt auf jeden Fall nach einem sehr lohnenswerten, sehr transformierenden Erlebnis.
Danke, liebe Beate. Jetzt habe ich sogar noch mehr Lust auf eine Orgie. Da nehme ich dann einfach meinen Partner mit, denn wie sagt schon die großartige Esther Perel, haltet sanft die Erotik im Alltag aufrecht. übt euch, die Spannung zwischen Intimität und Leidenschaft zu erkennen und gestaltet eure Liebe voller Fantasie und Neugierde. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Auf bald, eure Nike. Das war Sex in Berlin. Schaut unbedingt auf unserer Website vorbei, sin.berlin, denn dort findet ihr auch nicht nur unser großartiges Quartett, in dem ihr die heißesten Orte der Stadt mit den wildesten Outdoor-Plätzen vergleichen könnt, sondern auch noch bald unser Buch Sex in Berlin. Wenn ihr möchtet, schreibt uns, schickt uns Feedback, bewertet unseren Podcast und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit euch, wenn es wieder heißt Sex in Berlin. Liebe Grüße, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Amadeus Gante, Postproduktion und Sounddesign Amadeus Lindemann.